HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Jubiläum in stürmischen Zeiten. 100 Jahre AWO.
Arbeiterwohlfahrt, der Name allein steht schon für eine gute Sache. Es geht darum, anderen Menschen zu helfen, Kranke und sozial Schwache zu unterstützen. Dafür wurde die AWO gegründet. Das war am 13. Dezember 1919, also heute auf den Tag genau vor 100 Jahren. Das alles wird auch heute groß gefeiert bei einem Festakt in Berlin mit vielen geladenen Gästen. Die Schlagzeilen über die AWO werden allerdings seit Wochen von ganz anderen Dingen beherrscht. In Frankfurt haben führende Mitarbeiter ungewöhnlich hohe Gehälter und luxuriöse Dienstwagen bekommen, was gar nicht so zu einer wohltätigen Organisation passen will. Und die AWO selbst hat ja schon angekündigt, die Regeln im eigenen Haus zu überprüfen. Liegt aber gerade in der besonderen Struktur solcher Wohlfahrtsverbände ein Problem? Darüber habe ich mit Professor Ulrich Segner gesprochen von der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden. Haben Sie diese aktuellen Vorfälle bei der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt und Wiesbaden überrascht oder hatten Sie so eine Ahnung, dass so etwas passieren könnte?
Ich hatte eine Ahnung, dass so etwas in der Art einmal wieder passieren kann. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Wohlfahrtsverbände auf diese Art und Weise auf sich aufmerksam machen. Aber wenn ich mir die Fülle der Vorwürfe anschaue, das hat mich dann doch überrascht.
Wenn man sich diese Organisationen und gemeinnützigen Verbände einmal anschaut, die sind sehr groß. Dort werden sehr, sehr große Geldsummen verwaltet. Es gibt hunderte, manchmal tausende Mitarbeiter. Das Ganze erinnert ja beinahe an große Unternehmen. Müssen solche gemeinnützigen Organisationen wie Unternehmen geführt werden oder sind das völlig andere Strukturen, die ja erforderlich wären?
Die müssen im Grunde wie Unternehmen geführt werden. Früher hat man den dritten Sektor, zu dem ja auch die Wohlfahrtsverbände gehören, eher als etwas Romantisches betrachtet. Aber seit einigen Jahren hat sich der dritte Sektor völlig verändert. Er hat sich sehr, sehr stark ökonomisiert, woran auch die Politik nicht ganz unschuldig ist. Stichwort zum Beispiel Einführung der Pflegeversicherung. Und de facto haben wir es heute mit unternehmerischen Organisationen zu tun, die nach solchen Grundsätzen auch geführt und entsprechend kontrolliert werden müssen.
Solche Organisationen, die wie Unternehmen geführt werden, haben eben auch entsprechendes Führungspersonal. Ist da ein teurer Dienstwagen oder auch ein bestimmtes Gehalt auch bei einer solchen gemeinnützigen Organisation, die ja eigentlich der Wohlfahrt dienen soll, dann auch angemessen?
Im Grundsatz ja. Wenn Sie qualifizierte Geschäftsführer finden müssen, dann müssen Sie ja auch wettbewerbsfähige Gehälter zahlen und dann müssen Sie sich zumindest in gewissem Umfang auch an dem orientieren, was in der sogenannten freien Wirtschaft gezahlt wird. So gesehen ist das im Grundsatz in Ordnung, wenn mitunter auch etwas höhere Gehälter gezahlt werden, wenn auch Dienstwagen gestellt werden. Gleichwohl muss man im Einzelfall immer besonders genau hinschauen, ob diese Gehälter dem standhalten, was Juristen Drittvergleich nennen würden. Also ob wirklich die Maßstäbe, die auch in anderen Organisationen eingehalten werden, auch in der konkreten Organisation eingehalten sind. Also wir sagen, ein Wohlfahrtsverband ist jetzt nicht dazu verdammt, zu sparen an jeder Ecke. Marktübliche Gehälter dürfen gezahlt werden. Nur nach allem, was man hier aus Wiesbaden und Frankfurt hört, sind doch wenigstens Zweifel angebracht, ob die Marktüblichkeit da nicht doch sehr großzügig ausgelegt wurde.
Sehen Sie in den Strukturen der Wohlfahrtsverbände ein Problem? Oder sagen Sie, die haben Strukturen, wie sie angemessen sind, man müsste sie nur anders kontrollieren?
Also konkret am Beispiel der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt und Wiesbaden, wenn man sich das genauer anschaut, habe ich große Zweifel, ob die Strukturen wirklich effizient sind. Nehmen Sie nur mal den Fall, dass ein ehrenamtlicher Vorstand die Aufgabe hat, einen hauptamtlichen Geschäftsführer zu kontrollieren. Das führt in der Praxis schon zu Kontrolllücken, weil ehrenamtliche Vorstände naturgemäß nur einen Teil ihrer Zeit aufwenden können für den Verein und um den Geschäftsführer zu kontrollieren. Und dann tut sich faktisch eine Art Vakuum auf. Und das kann dann letztendlich zu ganz erheblichen Kontrolllücken führen.
Was brauchen wir als Antwort darauf?
Als Antwort braucht man professionellere Strukturen. Man muss diese ganze Struktur mit ehrenamtlichen Vorständen an der Spitze überdenken, worüber man auch nachdenken muss, ob solche Organisationen nicht zumindest ab einer bestimmten Größenordnung zwingend einen Aufsichtsrat brauchen. Das gibt es in solchen Verbänden manchmal, aber nicht immer. Und genau das sind die Forderungen, die auch in der Rechtswissenschaft im Moment diskutiert werden.
In der Affäre um die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt hat Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD Fehleinschätzungen eingeräumt. Er sagte vor den Stadtverordneten, er bedauere, zu lange zu den Vorwürfen geschwiegen zu haben. Mit dieser Affäre aber ist ja nicht nur der Oberbürgermeister unter Erklärungsdruck geraten, vor allem die Vorgänge bei der Arbeiterwohlfahrt selbst. Hohe Gehälter, teure Dienstwagen, Luxusübernachtungen beschäftigen die Öffentlichkeit. Aus Sicht von Betroffenen kommen Affären ja immer zur Unzeit. Doch diesmal trifft es die AWO ganz besonders, denn sie könnte sich heute eigentlich selbst feiern. Heute, auf den Tag genau vor 100 Jahren, wurde die Arbeiterwohlfahrt in Berlin gegründet.
HR Info. Wissenswert.
Von Julia Hummelsieb.
Am 13. Dezember 1919 ruft Marie Juchatz in Berlin den Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt in der SPD aus. Sie saß für die SPD in der Nationalversammlung der Weimarer Republik und führte jahrelang den Vorsitz des AWO-Ausschusses. Für Bruno Nickles, Professor für Sozialplanung an der Uni Duisburg-Essen, ein Meilenstein in der Geschichte.
Zunächst einmal die Tatsache, dass dieser Spitzenverband von einer Frau gegründet wurde, die es geschafft hatte, ihre Genossinnen und Genossen davon zu überzeugen, dass auch die Sozialdemokratie in dem sich entwickelnden Sozialstaat der Weimarer Republik eine Position einnehmen musste.
Nach dem Ersten Weltkrieg ging es dabei um Hilfe für die Menschen, die durch den Krieg in Not geraten waren. Die AWO half mit Nähstuben, Mittagstischen, Selbsthilfewerkstätten und Beratungsstellen. Die Nazis verboten die AWO. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs gründete sich die Hilfsorganisation neu, im Mai 1947 in Kassel. Wie es dazu kam, erklärt Michael Schmidt, heute Geschäftsführer der AWO in Nordhessen.
Damals kamen 65 Delegierte aus der britischen und amerikanischen Besatzungszone zusammen und aus Berlin, die gesagt haben, wir brauchen wieder diese Organisation, um Hilfe zu organisieren und eben auch die Sozialgesetzgebung modern weiterzuentwickeln.
Dieses Mal war die AWO unabhängig von einer Partei. Dennoch hielten die alten Kontakte in Gewerkschaften und die SPD. Bis heute ist die Arbeiterwohlfahrt daher ein SPD-naher Verband. In seinen Gremien finden sich zahlreiche SPD-Mitglieder. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg bot die AWO zunächst Hilfe für Kriegsgeschädigte. Heute zählen zu den Aufgaben vor allem die Altenpflege, Integrationsarbeit und die Kinder- und Jugendhilfe. Bundesweit gliedert sich die AWO in 30 Bezirks- und Landesverbände, unterteilt in knapp 3.500 Ortsvereine. Hier arbeiten gut 230.000 Hauptamtliche und mehr als 70.000 Mitarbeitende im Ehrenamt. Uschi Krollmann aus Nordhessen hat sich 50 Jahre lang in der AWO engagiert. Sie erklärt das Symbol im Schriftzug der AWO, das Herz.
Das ist von Anfang an so gewesen. Wir hatten erst ein etwas komplizierteres Herz und haben das durch dieses moderne Emblem ersetzt. Aber das ist schon der Grundsatz unserer Arbeit, dass das Herz sprechen muss.
Sprechen soll es zu den Menschen, die mehr als 18.000 Einrichtungen, Dienste und Leistungen der AWO nutzen. Nach eigenen Angaben hat sich der gemeinnützige Verband im vergangenen Jahr zu mehr als 80% aus privaten und öffentlichen Zuwendungen finanziert, also Geld aus der öffentlichen Hand, wie etwa Städten und Kommunen, erhalten. Die AWO bekam aber auch Geld von Privatpersonen, das im aktuellen Verbandsbericht von 2018 ausdrücklich nicht als Spenden ausgewiesen ist. Der Gesamtumsatz der AWO im Jahr 2018 belief sich auf knapp 41 Millionen Euro.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Jubiläum in stürmischen Zeiten. 100 Jahre AWO.
Ja, tatsächlich ein Jubiläum in stürmischen Zeiten. Der Skandal bei der Arbeiterwohlfahrt hatte mal vergleichsweise klein angefangen. Es ging um das auffällig hohe Gehalt, das die Ehefrau von Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann für die Leitung einer AWO-Kita bekommt, plus Dienstwagen. Das war der Anfang. Dann wurde bekannt, dass auch leitende AWO-Mitarbeiter üppig ausgestattete Dienstwagen bekommen und eine ganze Reihe weiterer Auffälligkeiten. In der vergangenen Woche sind sogar zwei Kassenprüfer zurückgetreten, weil die jetzt notwendigen umfangreichen Überprüfungen nicht mehr in ehrenamtlicher Tätigkeit zu leisten seien, wie es zur Begründung hieß. Volker Siefert hat die ganze Geschichte für uns von Anfang an recherchiert und ich wollte heute Morgen von ihm wissen, wie ist der aktuelle Stand im Skandal bei der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt.
Ja, ich glaube, jetzt im Moment ist so eine Zeit, um eine erste Zwischenbilanz nach rund 4 Wochen der Berichterstattung zu machen. Es gibt ja erste Veränderungen bei der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt, Personalveränderungen vor allem. Es gibt auch Ankündigungen seitens der Stadt, der Behörden, die bislang sehr freihändig und sehr gering kontrolliert Geld an die AWO vergeben haben, dass man jetzt überprüft, ob denn die Gehälter eine Besserstellung gegenüber den eigenen Mitarbeitern, also den städtischen Mitarbeitern, zum Beispiel als Kita-Leiterin gegenüber der Frau des Oberbürgermeisters, dass dieses jetzt überprüft wird, da liegen noch keine Ergebnisse vor. Das sind so erste Signale, genauso wie die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, die jetzt ja auch schon länger laufen im Zusammenhang mit 2 Flüchtlingsheimen, wo die AWO in Frankfurt möglicherweise Verantwortliche im Millionenbereich Betrug und Untreue begangen haben. Aber auch da kann man noch nicht wirklich sagen, ob da Ergebnisse vorliegen. Also es sind viele Bausteine zusammengekommen, die so ein Sittengemälde vielleicht uns ermöglichen oder einen Einblick in ein Sittengemälde, was so alles im gemeinnützigen Bereich in Frankfurt möglich war die letzten Jahre.
Wie ist da der gestrige Rücktritt des Frankfurter AWO-Geschäftsführers zu bewerten?
Naja, das ist der Versuch, sich erstmal zu entlasten und einen Teil sozusagen zur Aufklärung beizutragen, ohne ein Schuldeingeständnis. So hat ja Dr. Jürgen Richter das auch formuliert, damit natürlich einhergehen zu lassen. Gleichzeitig aber auch weiterhin an der These festzuhalten, Opfer einer politischen Kampagne, die über Medien ausgetragen würde, zu sein. Also auch da erkenne ich ein gewisses Muster, ein Lagerdenken, die gegen uns sind, weil sie für Aufklärung sind. Die müssen irgendwie politisch gestört Steuerzahlen und aus irgendeinem politischen Motiv, was nicht näher benannt wird, uns irgendwie kaputt machen wollen. Das steckt da wohl so als Gedankenkern mit drin.
Dass nun ausgerechnet auch 2 Kassenprüfer zurückgetreten waren, wie ist das einzuschätzen, dass Kontrolle in der bisherigen Form gar nicht zu leisten ist?
Naja, da wird jetzt davon gesprochen seitens der zurückgetretenen Kassenprüferin Uli Nissen, eine Bundestagsabgeordnete der SPD. Man könne in der notwendigen Tiefe diese Überprüfung nicht vornehmen. Aber dann fragt man sich halt, wenn das Vereinsrecht so ist und Kassenprüfer eben aus dem vereinsrechtlichen Grund benannt sind und die das aber eigentlich gar nicht können, ob da vielleicht auch ein Fehler im System liegt, dann muss man das vielleicht auch gesetzgeberisch anders aufstellen. Wenn dann am Ende rauskommt, die eigentlich verantwortlich sind qua Gesetz, die können es nicht, weil sie sagen, das können wir gar nicht ehrenamtlich leisten, dann scheint mir da auch ein Problem dieser Geschichte drin zu liegen.
Angefangen hatte das ja alles mit den Fragen, die sich ranken um die Bezahlung und den Dienstwagen der Ehefrau von Oberbürgermeister Peter Feldmann. Ist das mittlerweile soweit aufgeklärt?
Ich denke nicht. Also es geht ja immer noch darum, über diese Überbezahlung, die Einstufung in einer Gruppe, in der man eigentlich erst am Ende einer Berufslaufbahn, also nach bis zu 17 Jahren sein kann, das am Anfang, das ist nicht aufgeklärt. Genauso die Frage des Dienstwagens, die untypische Ausstattung mit diesem Fahrzeug. Da hat ja jetzt der Oberbürgermeister Peter Feldmann gestern erstmals öffentlich auch direkt in die Kameras und Mikrofone Stellung genommen und auch im Stadtparlament von einem unsensiblen Umgang seinerseits gesprochen in der Öffentlichkeit mit diesem Thema. Aber aufgeklärt ist das natürlich nicht. Wie kommt es zu dieser Besserstellung? Es wurde auch von der AWO angekündigt, dass Frau Feldmann diesen sozusagen Profit aus dem Dienstwagen, den sie während der Elternzeit genutzt hat, zurückzahlen würde. Aber auf Anfrage meinerseits, sowohl an Frau Feldmann als auch an die AWO, ob das denn schon geschehen sei, kam bislang keine Antwort. Was übrigens auch typisch ist in dieser Geschichte. Also Antworten kriegen sie meistens nicht direkt, sondern wenn dann indirekt über die Öffentlichkeit, wird dann über einen selber gesprochen.
Dein Eindruck damit, wie viel Aufklärungswillen zeigt die AWO zurzeit?
Mein Eindruck ist, auf der Bundesebene, heute wird ja in Berlin gefeiert, 100 Jahre vom Bundesverband, 100 Jahre AWO, da ist durchaus ein Wille da. Es kommt ja jetzt auch eine Delegation nach Frankfurt von mehreren Prüfern, die auch in Frankfurt prüfen wird. Man will natürlich solche Schandflecke wie Frankfurt oder Wiesbaden, solche Kreisverbände mit solchen Bereicherungsstrukturen in der Öffentlichkeit auch kontern, indem man sagt, das ist nicht normal, das ist nicht die AWO, wir haben eigentlich ein ganz anderes Gehaltsgefüge. Und ich habe da ein großes Stück Vertrauen, dass man auf Bundesebene daran will und sich auch wirklich da positioniert hat.
100 Jahre AWO, das spielte keine Rolle, als der Frankfurter OB Peter Feldmann von der SPD vor die Stadtverordneten trat, um seine Haltung in der AWO-Affäre zu erklären. Nicht zu den internen Auffälligkeiten bei der Arbeiterwohlfahrt, wohl aber zu der mutmaßlichen Bevorzugung seiner Ehefrau durch die AWO. Frank Angermund berichtet.
Der Plenarsaal im Frankfurter Römer ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Allein 6 Kamerateams filmen, als Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann zu den Vorwürfen rund um die Frankfurter AWO Stellung nimmt. Seine Frau habe ca. 2.500 Euro verdient. Dies sei angemessen gewesen. Den Dienstwagen habe sie 11 Monate lang gefahren. Dies sei Sache der AWO. Reumütig zeigt sich der SPD-Politiker nur in einem Punkt. Er habe zu lange zu den Vorwürfen geschwiegen.
Ich habe unterschätzt, dass meine Zurückhaltung viel Unverständnis, auch Ärger hervorgerufen hat. Und ich sehe heute ein, ich hätte früher kommunizieren müssen. Dass ich das nicht getan habe, bedauere ich.
Anschließend erklärt Feldmann, dass er als Leiter der Stabsstelle Belegungsmanagement bei der AWO einen Dienstwagen fuhr und 5.100 Euro brutto verdient habe, bevor er Oberbürgermeister wurde. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Nils Kössler kritisiert Feldmann nach seiner Rede scharf. Er habe nichts Substanzielles zu Gehältern oder Dienstwagen bei der AWO vom Oberbürgermeister gehört.
Auf die Fragen, etwa wann er vom Gehalt seiner Frau und dem Dienstwagen erfahren hat, was er daraufhin unternommen hat und was er überhaupt eigentlich von diesen Arbeitsbedingungen, die ja wohl doch eher ungewöhnlich sind, bei vorsichtiger Formulierung, was er davon hält, haben wir nichts wirklich Relevantes gehört. Und schon gar keine präzisen Antworten, meine Damen und Herren.
Während der CDU-Politiker spricht, läuft Oberbürgermeister Feldmann durch den Plenarsaal und begrüßt die Stadtverordneten per Handschlag. Das regt den FDP-Politiker Janky Pürsün auf.
Also wenn es in, keine Ahnung, 12 Jahren, in 5 Jahren, in 6 Jahren, wie auch immer, einen Zeitpunkt gibt, wo dieser Oberbürgermeister diesen Platz nicht verlassen sollte und ganz, ganz klar zuhören sollte und auch allen hier in diesem Raum deutlich machen sollte, dass er zuhört, dann war es dieser Moment und den hat er nicht genutzt.
Der Grünen-Politiker Sebastian Popp kritisiert, dass Peter Feldmann während der Sitzung im Römer eine Erklärung per E-Mail an die Mitarbeiter der Stadt verschickt hat.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, jeden Tag kommen neue unglaubliche Tatsachen hier ans Licht. Ihr Umgang damit ist eine Katastrophe. Der Super-GAU für Ihre Glaubwürdigkeit und auch für ihre politischen Anliegen.
Unterstützung bekommt Feldmann aus den eigenen Reihen. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Busch lobt, dass Feldmann Fehler eingeräumt hat. Vehement wehrt sie sich gegen den Vorwurf, die SPD wolle den AWO-Skandal nicht aufklären.
Also tun Sie doch nicht so. Das passt nicht in Ihr Bild, dass wir an der Aufklärung interessiert sind. Übrigens mehr als Sie. Wir leiden unter dieser ganzen Geschichte, auch unser Ruf, deutlich mehr als Ihrer. Deswegen wollen wir eine saubere Aufklärung. Das mag Ihnen nicht passen, ist aber eine Tatsache.
Dass anschließend in der Stadtverordnetenversammlung der milliardenschwere Haushalt der Stadt Frankfurt für die kommenden beiden Jahre eingebracht wird, filmt nach einer stundenlangen Debatte um die AWO kein Kamerateam mehr.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Jubiläum in stürmischen Zeiten. 100 Jahre AWO.
Die Affäre um die Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt und in Wiesbaden hat die Arbeit von Wohlfahrtsverbänden insgesamt in den Mittelpunkt gerückt. Wie sehen die Finanzierung, die Strukturen und auch die Kontrolle aus? Wie transparent oder intransparent ist die Arbeit der Verbände? Grund für uns, einen Blick auf die freie Wohlfahrtspflege insgesamt zu werfen. Sie hat ja ihre Wurzeln in dem Gedanken der Nächstenliebe und diese moderne Form der Wohlfahrt hat sich besonders mit der Industrialisierung entwickelt. 6 Wohlfahrtsverbände gibt es in Deutschland. Die Wohlfahrtspflege ist ein fester Bestandteil des Sozialstaates. Gabi Beck gibt einen Überblick.
Not, Sehen und Handeln, so nennt der Caritasverband seinen Auftrag und so oder so ähnlich sehen das auch die anderen 5 Verbände. Sie wollen seit ihrem Anfang das Elend, das sich gerade in den Städten mit der Industrialisierung entwickelt hatte, mildern. Ganz gleich, ob vor dem Hintergrund christlicher oder jüdischer Überzeugungen wie Diakonie und Caritas und Zentralwohlfahrtspflege der Juden oder eben politisch wie die SPD-nahe Arbeiterwohlfahrt oder aus humanitären Gründen wie der Paritätische Wohlfahrtsverband und das Deutsche Rote Kreuz. Sie sind aus unserem Sozialstaat nicht mehr wegzudenken, sind sie doch Träger von weit über 50% aller sozialen Einrichtungen hierzulande. Angefangen von Krankenhäusern über Kitas, Altenheime und auch Banken.
Also auf der Einrichtungsebene würde der Sozialstaat völlig zusammenbrechen, wenn die von heute auf morgen ihre Arbeit einstellen würden. Das stimmt.
Sagt der Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände Gerhard Timm. Eine große Verantwortung, die die Freie Wohlfahrt da weit verzweigt im ganzen Land trägt. Kritiker nennen es Machtfülle und kritisieren auch die Intransparenz der Verbände. Tim jedoch weist diese Kritik erwartungsgemäß zurück und hebt hervor, dass Machtmissbrauch durch die freien Wohlfahrtsverbände nicht möglich ist.
Weil das sind ja alles auch eigenständige Rechtspersönlichkeiten, also meistens gemeinnützige Vereine, und die unterliegen natürlich keinem Befehl. Die sind sozusagen die Organisatoren ihrer Untergliederungen. Ja, also wir haben neben den 6 Verbänden eben ungefähr 120.000 Einrichtungen und Dienste, die alle diesen Verbänden zugeordnet sind.
In Hessen betreiben die freien Wohlfahrtsverbände rund 73.000 Einrichtungen. Gleichzeitig üben diese Verbände Einfluss auf die Politik aus, immer mit der Aufgabe, Anwälte der Armen zu sein, soweit die Theorie. Und so kommt es, dass die Verbände an Städte, Kommunen sowie an Kreis, Land und Bundestag deren Interessen herantragen. Der größte Teil der Mitarbeiter ist übrigens ehrenamtlich tätig. Hessenweit sind das etwa 160.000. Außerdem arbeiten 113.000 Festangestellte gegen Gehalt in Hessen bei den Verbänden. Fälle, in denen die Mitarbeiter der gemeinnützigen Wohlfahrtsverbände eigene Interessen verfolgen, sind dabei nicht vorgesehen.
Also Profit steht da überhaupt nicht im Vordergrund. Das kommt eigentlich gar nicht vor. Das geht ja auch gemeinnützigkeitsrechtlich gar nicht. Nur dass man sich an solchen Dingen orientiert. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass man irgendwie keine überzogenen Gehälter zahlt und einfach bestimmte Regeln des Zusammenlebens und des Zusammenspiels beherzigt. Und das ist an sich der Anspruch. Und ich glaube, der wird auch in 99,7% einfach umgesetzt und realisiert.
Sagt der Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände in Berlin, Gerhard Timm, mit Blick auf den aktuellen AWO-Skandal in Hessen.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.